ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM mit der Sendung vom Donnerstag, den 14. April 2011. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von der Radiokampagne aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Sakura. Die heutigen Themen: Ein Gespräch zur Polizeirazzia gegen die sogenannte linksalternative Szene in Sachsen. Am Mittwoch hat die sächsische Polizei bei einer groß angelegten Razzia 20 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Durchsuchung galten Personen aus der linksalternativen Szene. 400 PolizistInnen waren dabei im Einsatz. Zur Situation der Roma in Rumänien. Die Ausgrenzung der Roma in Osteuropa ist noch immer skandalös. Die Staaten tun sich offensichtlich schwer, den Roma einen gleichwertigen Platz in der Gesellschaft einzuräumen. Ein Blick auf die aktuelle Situation. Flüchtlinge aufnehmen. Die EU muss sich endlich ihrer Verantwortung gegenüber den Ländern des Südens stellen, fordert Petra Navarra, Geschäftsführerin von Globale Verantwortung, besonders auch in Bezug auf Flüchtlinge. Burka-Verbot in Frankreich in Kraft. In Frankreich ist das vermummte Auftreten in der Öffentlichkeit seit neuestem verboten. Das neue Gesetz entstand im Zusammenhang mit der Vollverschleierung muslimischer Frauen. De facto ist es damit ein Sondergesetz. Es kann jedoch auch als Vermummungsverbot bei Demonstrationen verwendet werden. Nun zu unserem ersten Beitrag. Am Dienstag hat die sächsische Polizei bei einer groß angelegten Razzia 20 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Durchsuchungen galten Personen aus der linksalternativen Szene oder, wie es der Dresdner Staatsanwalt Lorenz Hase im NDR 1 Radio Sachsen sagte, mutmaßlichen Linksextremisten. Rund 400 PolizistInnen seien daran beteiligt gewesen. Bei den Durchsuchungen seien zahlreiche Beweise beschlagnahmt worden. Die Razzia stehe im Zusammenhang mit mehreren Überfällen seit dem Jahr 2009. Der neue Chef des Sächsischen Landeskriminalamtes, Jörg Michaelis, hatte kürzlich Aktionen gegen linksextreme Gewalttäter angekündigt. Nach Einschätzung von Michaelis ist die Hemmschwelle für Gewalt in der autonomen Szene deutlich gesunken. Michaelis ist seit dem 1. April offiziell im Amt. Der 50-jährige Jurist löste Paul Scholz ab, der nach 7 Jahren an der Spitze des LKA in den Ruhestand ging. Radio Korax sprach dazu mit Jule Nagel, Stadträtin in Leipzig.
Es gab in den sehr frühen Morgenstunden sachsenweit und auch in Brandenburg Razzien in insgesamt 21 Wohnungen bzw. Lokalitäten. Und der ganz klare Hauptschwerpunkt dieser Razzien war Dresden. Ich glaube, da haben 14 Razzien stattgefunden. In Leipzig war es de facto bloß eine Wohnung, wo 2 bis 3 Personen quasi als Tatverdächtige aufgesucht wurden. Und sonst gab es noch was bei Machern, Grimma, das ist so Leipziger Landkreis, und wie gesagt Brandenburg. Aber das sind eher vereinzelte Sachen. Also Schwerpunkt der Sachen ist auf jeden Fall Dresden. Also die Strukturen da sind ganz heftig betroffen. Und Hintergrund dieser Razzien ist ein Ermittlungsverfahren wegen der Bildung von kriminellen Vereinigungen, oder besser gesagt einer kriminellen Vereinigung, also der Paragraph 129 Strafgesetzbuch. Und dahinter stecken verschiedene Vorwürfe der Gewaltausübung oder verschiedene Gewaltdelikte, die vermeintliche Linksextremisten gegen Nazis begangen haben. Und zwar eine ganze Latte an Straftaten, die da aufgelistet ist, die bis in 2009 zurückreicht. Also das beispielhaft zum Beispiel ein Übergriff auf den Torsteiner Laden in Dresden, Übergriff auf einen Bus am 19.02. von Nazis, also nicht von Nazis, sondern ein Nazibus wurde dort angegriffen, und genau einige solcher Straftaten. Straftaten und das wird jetzt halt verquickt durch diesen 129-Paragraph zu einer konzertierten, bandenähnlichen, komplottähnlichen Vereinigung stilisiert.
Nun hat ja das Landeskriminalamt einen neuen Chef, das ist Jörg Michaelis. Und der hatte schon vor seinem Amtsantritt so ein bisschen angekündigt, einen härteren Kurs gegen die linksalternative Szene zu fahren und hat halt angekündigt, das Personal im Dezernat für politisch links motivierte Kriminalität, so heißt das, aufzustocken. Würdest du das, also weil der ist jetzt seit ein paar Tagen im Amt, schon so einen Zusammenhang zwischen dem, zwischen den Razzien und diesem neuen Personalchef sehen?
Auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, dass der Herr Michaelis ein CDU-Parteibuch hat, also der ist sogar Amtsträger hier in der CDU Sachsen und er führt ja einfach in diesem Amt auch seinen sozusagen seinen politischen Hintergrund aus. Sachsen ist ja, ich sag jetzt mal, die Hauptstadt der Extremismus-Theorie darf man es ja nicht nennen, des Extremismusbegriffes. Nur so mal am Rande, diese Extremismusklausel von Bundesministerin Christina Schröder muss natürlich auch in Sachsen umgesetzt werden, aber Sachsen hat da noch eins draufgesetzt und hat so eine eigene Klausel auch noch gemacht für landeseigene Gelder. Das ist das einzige Bundesland bundesweit, was sowas drauf hat, sozusagen, um Zivilgesellschaft und Antifa so ein bisschen zu spalten in Gut und Böse. Also hier kann man schon eine Handschrift erkennen, eine besonders schwarze Handschrift, eine sogenannte anti-extremistische Handschrift, die sich absurderweise in einem Land, wo die NPD jetzt die zweite Legislaturperiode im Landtag sitzt, nicht gegen Nazis richtet, sondern gegen Linke. Und das ist schon, das schreit zum Himmel. Man kann sich in dem Zusammenhang auch mal die aktuell veröffentlichten Statistiken politisch motivierte Kriminalität angucken. Hier kann man leichten Anstieg bei sogenannten linksextremistisch motivierten Straftaten erkennen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht auf Lager, aber es ist, die rechtsmotivierten Straftaten liegen ein Vielfaches darüber. Also hier ist wirklich der Fokus falsch gelegt und man kann am Rande auch noch dazu sagen, dass viele sogenannte linksextremistisch motivierte Straftaten im Rahmen von Demonstrationen stattfinden und da kann man sich ausrechnen, wie die zustande kommen. Also es ist oft so Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, aber das wird jetzt weit führen. Also es ist ein falscher Fokus, der hier gesetzt wird, würde ich sagen.
Und du hast es eben auch schon angesprochen, dass es eben auch diese Extremismusklausel in Sachsen gibt. Also wie würdest du für dich so begründen, dass es so eine Entwicklung hin zu diesem Fokus auf diese sogenannte linksmotivierte Kriminalität gibt es dafür Erklärungen oder Ideen?
Na, wie gesagt, ich würde Sachsen schon als das Bundesland bezeichnen, wo dieser Extremismusbegriff, diese Gleichsetzung von links und rechts mit sogar einem Hauptfokus auf die Linke, politische Linke als Hauptfeind hier ganz besonders verankert ist. Also der Hintergrund ist ja zum Beispiel auch, dass der oder einer der Väter dieser Extremismusbegriffes, Eckhard Jesse, sozusagen, der diese These in den wissenschaftlichen Raum gehoben hat und dort versucht zu begründen, dass der hier in Sachsen lehrt und angesiedelt ist. Das ist sicher ein Hintergrund. Und wir haben es natürlich hier wie in vielen Bundesländern auch mit einer schwarzen Landesregierung zu tun, die diesen Kurs fährt, der da auch wissenschaftlich sozusagen in Sachsen festgesetzt ist. Und natürlich kann man auch eine Linie ziehen, jetzt vielleicht die aktuellen Durchsuchungen, die aktuellen Razzien, eine Linie ziehen von Dresden, sozusagen Dresden im Februar. Da gab es ja auch eine Razzia, eine rechtlich sogar fragwürdige im Jugendverein Roter Baum. Und sicher, möglicherweise gibt es hier irgendwelche Zusammenhänge, dass man aufgrund des Erfolges von antifaschistischer Arbeit, wie in Dresden ja im zweiten Jahr jetzt geschehen, doch skeptisch guckt oder da irgendwie intervenieren will, dass so eine erfolgreichen Mobilisierung gegen Nazis nicht mehr stattfinden. Das ist jetzt einfach mal so dahingesagt.
Wenn du so eine Prognose abgeben musst, was wird jetzt so in Sachsen passieren und was kann man vielleicht eben, du bist beim Linksnet, was kann man als genau so eine Initiative oder so ein Projekt machen?
Na, wir haben das erste gemacht gestern mit der Demonstration und haben klar gesagt, wir solidarisieren uns erstmal mit Betroffenen, jetzt explizit auch Leipziger Betroffenen des Ermittlungsverfahrens. Und natürlich sollte man jetzt weiterhin versuchen, politisch auch zu kritisieren, diesen Paragraphen 129, der schon, also in seiner Historie ist er ja wirklich ein Gesinnungsparagraph, der gegen die politische Linke vor allem eingesetzt wird. Und es ist ein Ermittlungsparagraph, der den Behörden ermöglicht, politische Strukturen weitreichend auszuspionieren. Also die Kompetenzen werden da ganz doll vergrößert, wenn dieser Paragraph zugrunde liegt, diesen Paragraphen nochmal anzugreifen jetzt und da auch eine politische Debatte nochmal anzustoßen. Das ist das, was man machen kann, neben der Soli-Arbeit. Ja.
Die Gleichberechtigung der Roma in Osteuropa kommt nur schleppend voran. Die Staaten tun sich offensichtlich schwer, den Roma einen gleichwertigen Platz in der Gesellschaft einzuräumen. Auch das Spezialprogramm Dekade zur Roma-Inklusion zeigt bisher wenig Wirkung. Vor 5 Jahren wurde es von der Weltbank und dem Open Society Institute lanciert. Ziel ist, innerhalb von 10 Jahren die Emanzipation und Integration der Roma in Ost- und Südosteuropa zu verbessern. Nun ein Blick auf die aktuelle Situation am Beispiel Rumänien. Ein Bericht von Radio Rabe aus Bern.
Wenn man das Wort Roma hört, denkt man automatisch an Armut, Kriminalität und Ausgrenzung. Man denkt an eine Personengruppe mit ganz bestimmten Merkmalen. Deshalb betonte die Rumänin Gabriela Mirescu auch ganz zu Beginn unseres Gesprächs, welche Roma hier Thema seien. Gabriela Mirescu ist Politologin und Herausgeberin des Arbeitsheftes zur Roma-Inklusion von Swiss Peace.
Wenn man über Roma spricht, dann es gibt immer eine Gefahr zu verallgemeinen. Die Roma sind eine sehr heterogene Gruppe. Also kulturell, wir können identifizieren circa 50 Gruppen. Lifestyle sozusagen oder ihre Dialekte sind unterschiedlich. Und sozial, wir können Roma finden, Ärzte, Anwälte oder die gebildete Roma. Aber man fragt gar nicht mehr, bist du ein Rom? Weil es ist selbstverständlich. Wenn sie nicht die verbreiteten Klischees entsprechen, dann denkt man gar nicht mehr, dass sie Roma sind. Und dann bleiben die einzigen, die sichtbare Roma, die Sozialfälle, die werden identifiziert als solche, an denen die meisten von uns denken, wenn wir über Roma reden.
Es sind also die Sozialfälle, die das Bild der Roma prägen, in allen europäischen Ländern. Und doch gäbe es gewisse Unterschiede zwischen Ost- und Westeuropa, was die stereotype Wahrnehmung der Roma betrifft.
Ich weiß, dass in deutschsprachigen Ländern gibt es ein Kinderlied, der berühmte Lustig ist das Zigeunerleben. Und das ist noch ein Paradox, dass die Roma werden auf der einen Seite sehr romantisiert und auf der anderen Seite sehr dämonisiert. In Osteuropa, die Kinder lernen nicht über die lustige Zigeunerleben, sondern sie lernen, wenn sie nicht alles aus dem Teller essen, wird die Zigeuner sie entführen. Und dann jede kleine Rumäne wächst auf mit einer sehr großen Angst und Hass gegenüber Roma.
Hass und Angstgefühle gegenüber Roma haben in Rumänien eine lange Tradition. Während nicht weniger als 500 Jahren wurden sie ganz offiziell als Sklaven gehalten. Und während dem Zweiten Weltkrieg wurden sie Opfer eines Genozids. In den 50er Jahren dann verbesserte sich ihre Situation. In Zeiten des Sozialismus arbeiteten sie wie alle anderen Rumänen in den staatlichen Betrieben. Mit der Wende aber, mit dem Übergang zur freien Marktwirtschaft, hat sich ihre Situation wieder wesentlich verschlechtert. Denn die Roma seien stets die Ersten, die in wirtschaftlich schlechten Zeiten entlassen würden, meint Gabriela Mirescu. Und das nicht nur wegen fehlenden Qualifikationen, sondern auch aus rassistischen Gründen.
Ich würde sagen, es gibt vielleicht gar nicht so viele aktive Rassisten, aber es gibt sehr viele Konformisten und es gibt sehr viele Passivrassisten. Also die Konformisten sind diejenigen, die vielleicht noch Rassismus trendy finden oder nicht sich sehr viel überlegen und reproduzieren einfach die Stereotypen über Roma und allgemeine die rassistischen Vorurteile. Die Passiven sind diejenigen, die sich gleichgültig benehmen, aber trotzdem machen sie nichts dagegen, also sie handeln nicht. Und dann es gibt sehr wenige Menschen, die bewusst gegen Ungleichheiten eintreten.
Laut Gabriela Mirescu haben die postkommunistischen Staaten in Osteuropa den Roma zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Roma sei nach wie vor ein Tabuthema. Und wenn über sie berichtet werde, dann stets im negativen Sinn, wenn es um Arbeitslosigkeit oder Kriminalität gehe.
Dann Roma ist auch ein wichtiger Aspekt vor den Wahlkampagnen, wo die Politiker gehen und tanzen mit Roma und werden sie gleich vergessen. Und dann werden so viele Aspekte instrumentalisiert. Leider in Rumänien sind fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens sehr stark politisiert.
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, um die soziale Ausgrenzung und die Ghettoisierung zu stoppen, müsse eine breite öffentliche Debatte stattfinden, meint Gabriela Mirescu. Ansonsten würden alle verlieren, nicht nur die Roma, sondern die ganze rumänische Gesellschaft.
Die EU muss sich endlich ihrer Verantwortung gegenüber den Ländern des Südens stellen, fordert Petra Navarra, Geschäftsführerin von Globale Verantwortung, besonders auch in Bezug auf Flüchtlinge. Aktuell geht es gerade mal um 28.000 Menschen, die von ihrer Heimat Tunesien, wo sie sich und ihre Familie nicht mehr ernähren können, übers Meer nach Italien geflohen sind. Die Folgen sind bekannt. Italien schürt die Panik vor der angeblichen Massenflucht und fordert die Solidarität der anderen EU-Staaten. Die meisten dieser wiederum weigern sich, auch nur einige der Flüchtlinge aufzunehmen. Italien droht, Visa an die Flüchtlinge zu verteilen. Die EU-Nachbarn reagieren ihrerseits mit Drohgebärden und wollen die Grenzkontrollen wieder einführen. Die Spirale der Panikmache dreht sich weiter. Petra Navarra rückt nicht nur die Zahlen ins rechte Licht, sie fordert von der EU ebenfalls Solidarität, nämlich die Verantwortung gegenüber den Staaten des Südens, von deren Ausbeutung sie bis heute profitiert.
Berlusconi stellt den tunesischen Flüchtlingen nun Visa aus oder hat das zumindest angekündigt, mit denen sie sich im Schengen-Raum frei bewegen können. Die Reaktion vieler EU-Staaten darauf wirkte panisch. Wie steht denn Österreich als direkter Nachbar Italiens dazu?
Leider ist unsere Innenministerin auch entsetzt über diese Strategie der italienischen Regierung, und Ministerin Fekir hat gemeint, es wäre ein völlig unsolidarisches Verhalten unserer italienischen Nachbarn. Wir sind natürlich als Nichtregierungsorganisationen im Bereich der humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit hier völlig anderer Ansicht. Unsolidarisch würde ich eher das Verhalten unserer Innenministerin bezeichnen als die Strategie, die Italien hier fährt. Wir reden von einem relativ kleinen Umfang von flüchtenden Menschen. Es geht hier um 28.000 bis 30.000 Menschen, soweit wir jetzt wissen. Das ist zum einen einmal ein sehr, sehr viel kleinerer Teil als jener Menschen, die innerhalb Afrikas in Bewegung sind. Wir wissen, dass etwa 10-mal so viele Leute, 228.000 Personen, von Libyen nach Tunesien gegangen sind. Wir wissen, dass 183.000 von Libyen nach Ägypten migrieren und nur ein so kleiner Teil, 28.000 bis 30.000 Leute, kommt in Europa an. Wenn wir uns vor Augen führen, dass Tunesien und Ägypten selbst in sehr schwierigen wirtschaftlichen und politischen Situationen sich befinden und mit einer so großen Flüchtlingsanzahl konfrontiert sind, dann denke ich mir, kann sich das reiche Europa 28.000 Flüchtlinge aus der Region wohl leisten. Und würde man diese Zahl an Flüchtlingen unter den Mitgliedstaaten nach einem Schlüssel der Bevölkerungsanteile aufteilen, dann müsste Frankreich ungefähr 3.500 Flüchtlinge aufnehmen und Österreich 400 Personen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich eine Bedrohung für unsere Nation ist.
Ihre Organisation Globale Verantwortung hat zusammen mit dem Deutschen Dachverband der Nichtregierungsorganisationen FENRO auch gemeinsame Forderungen veröffentlicht, eben dass die EU ihren Verpflichtungen, den Menschenrechten Genüge zu tun, nachkommen soll. Sie haben jetzt eine Ihrer Forderungen schon genannt. Gibt es noch weitere?
Ja, es gibt noch weitere. Zum einen sehen wir, dass Europa, aber natürlich auch USA, die Migration oder die Situation in Nordafrika, wie wir es ja haben, durchaus mit fördern oder verursachen, muss ich sagen. Denn die EU fährt hier sehr entwicklungshemmende Politiken. Zum Beispiel unserer internationalen Agrarpolitik, diese Agrarsubventionspolitik Europas, verhindert, dass sich die Landwirtschaften in südlichen Ländern wirtschaftlich gut entwickeln. Wir haben diese schwimmenden Fischfabriken, die die Küstenregionen in Afrika zum Beispiel wirklich ausbeuten und den lokalen Leuten keine Möglichkeit lassen, ihren Unterhalt selbst zu erwirtschaften. Das heißt, mit unserer internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik entziehen wir ärmeren Ländern eine Existenzgrundlage und damit den Menschen ihr Einkommen hier zu erwirtschaften. Wir nötigen sie damit indirekt zur Migration. Unsere Forderung geht in die Richtung, unsere internationalen Politiken, vornehmlich eben Agrar, Wirtschaft, Handel, aber auch die Finanzpolitik, entwicklungsfördernd zu gestalten anstatt entwicklungshemmend. Der zweite Aspekt, wenn Migration schon stattfindet, und das tut sie, diese Menschen erst einmal als Menschen zu begreifen und zu verstehen, warum sie flüchten. Niemand flüchtet gern. Es macht keinen Spaß, die Familie zurückzulassen. Es macht keinen Spaß, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um woanders hinzugelangen. Es macht keinen Spaß, mit einer schlechten Ausbildung, ohne Fremdsprachenkenntnisse in einem Land anzukommen. Das heißt, erstmal diese Menschen akzeptieren und wertschätzen. Zweitens, ihnen ihre Menschenrechte angedeihen zu lassen. Das tun wir nicht mit den Abschottungsverfahren, die wir haben, mit den Abschiebungsverfahren, die wir haben, mit den Asylverfahren, die wir haben, verletzen wir Menschenrechte, und wir sind in Mitteleuropa. Es steht uns wirklich nicht an, uns diesen in die Flucht getriebenen Personen gegenüber so zu verhalten. Also wir verlangen hier einen humanen Umgang und die Wahrung der Menschenwürde.
Heißt das präzise, Sie plädieren dafür, diese Unterscheidung zwischen Armutsflüchtlingen oder Wirtschaftsflüchtlinge, wie sie gerne genannt werden, und politischen Flüchtlingen aufzuheben und allen Menschen das Recht auf Asyl zukommen zu lassen?
Also diese Unterscheidung zwischen Wirtschaftsflüchtling und politischer Flüchtling halte ich für obsolet. Ja, ich denke mir, ich versetze mich selbst in die Lage. Wenn ich in Österreich nicht in der Lage bin, aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes, weiß ich nicht, meine Familie zu ernähren, und ich genötigt bin, mich nach Saudi-Arabien abzusetzen, weil ich dort meinen Unterhalt erwirtschaften kann, dann möchte ich, dass das respektiert wird. Das ist genauso schlimm, wie wenn ich ein politisch verfolgter Mensch bin und flüchten muss. Ich sehe hier wirklich nicht die Notwendigkeit zu unterscheiden.
Wie sehen Sie denn die Situation in der österreichischen Bevölkerung? Wäre da eine Akzeptanz, mehr Flüchtlinge aufzunehmen?
Österreich hat in den 90er Jahren, ich weiß nicht, rund um die 90.000 Menschen aus Ex-Jugoslawien aufgenommen. Das hat gut funktioniert, ja, im Verhältnis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese 400 oder sollen es 4000 Menschen aus Afrika nicht annehmen können. Da geht es rein um einen politischen Willen. Und dieser politische Wille wird von unserer Politik nicht aufgebracht, und es wird eine derartige Hetzkampagne lanciert, dass die einfachen Leute auf der Straße sich selbst kein Bild mehr machen können und auf ihren gesunden Instinkt nicht mehr vertrauen können.
Was denken Sie denn, was passiert? Jetzt einfach mal eine Einschätzung. Glauben Sie, die EU-Staaten werden einlenken oder werden sie alle ihre Grenzkontrollen verstärken?
Ich glaube, diese Tendenz wird fortgesetzt, die Tendenz der Abschottung, der Absicherung der Festung Europa. Da bin ich sehr, sehr pessimistisch. Wenn ich mir anschaue, wie Frontex operiert, wie viel Mittel man in diese Abschottungsstrategien steckt, anstatt in Präventivmaßnahmen, anstatt in humanitäre Maßnahmen, welchen Aufwand man treibt, um Migration zu verleugnen und zu verhindern, ist eine völlige Realitätsverweigerung, ja? Und ich sehe nicht, wo die aufbricht. Also leider, glaube ich, zementiert sich Europa in der jetzigen Tendenz völlig ein. Ich denke, Österreich und Europa müsste versuchen, Migration auch als Chance zu nutzen, als gesellschaftliche und als volkswirtschaftliche Chance zu nutzen und nicht die Augen zu verschließen und zu glauben, man kann sich hier einigeln. Migration hat es immer gegeben, wird es weiterhin geben, und man muss damit umgehen lernen, und zwar in einer konstruktiven Weise.
In Frankreich ist am Montag, den 11. April, das Gesetz zum sogenannten Burka-Verbot in Kraft getreten. Dieses verbietet das vermummte Auftreten in der Öffentlichkeit und wurde vor allem im Zusammenhang mit der Vollverschleierung muslimischer Frauen diskutiert. Es kann aber auch als Vermummungsverbot bei Versammlungen angewendet werden. Ein solches Vermummungsverbot ist für Frankreich ebenfalls neu. Die Bestrafung für Übertretungen liegt bei 150 Euro oder der Verhängung eines sogenannten Staatsbürgerschaftskurses durch die Polizei. Männer, die Frauen zum Tragen von Vollschleiern wie Burka oder Nijab zwingen, sollen mit bis zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von 30.000 Euro büßen. Sind die Genötigten minderjährig, können die Strafen noch deutlich schärfer ausfallen. In Frankreich leben ca. 5 Millionen Muslime und Muslimas. Es wird geschätzt, dass weniger als 2.000 Frauen hiervon einen Gesichtsschleier tragen. Am Dienstag wurden die ersten beiden Frauen mit Vollschleiern kurzfristig festgenommen. Eine erhielt besagtes Bußgeld von 150 Euro. Die andere zeigte den PolizistInnen auf der Wache ihr Gesicht und durfte ohne Bußgeld gehen. Von Bernard Schmidt, der in Paris lebt und als Jurist und Journalist arbeitet, wollte Radio Dreieckland wissen, wie die französische Linke das neue Gesetz beurteilt.
Überwiegend kritisch bis negativ, auch wenn es eine Debatte darüber gab, auch kontrovers innerhalb der Reihen der Linken, der Antirassisten, der Zivilgesellschaft, der NGOs. Es gibt sicherlich wenig Leute, die jetzt die Burka als solche schätzen würden und die Burka als solche verteidigen oder einfordern würden. Aber das Gesetz wird doch überwiegend, was die politische Linke betrifft, und ich denke auch zu Recht, überwiegend als Sondergesetz betrachtet. Also formal ist es ja kein reines Burka-Verbotsgesetz. Formal ist es ein Gesetz, was sagt, es ist in der Öffentlichkeit verboten, sein Gesicht zu verhüllen. Das ist im Übrigen angenehmer, aus Sicht der Regierung, angenehmer Nebeneffekt auch ein Gesetz zum Vermummungsverbot bei Demonstrationen. Also das gab es bisher als Verordnung seit 2009, seit dem NATO-Gipfel in Straßburg. Aber das gab es bisher nicht als Gesetz, das strafbewehrte Vermummungsverbot. Und dann werden sozusagen Ausnahmen in dem Gesetz aufgelistet. Karnevalsvereine dürfen weiterhin veranlassen, dass ihre Mitglieder an bestimmten Tagen, also an Karneval, in der Öffentlichkeit ihr Gesicht verhüllen. Polizisten dürfen sozusagen vermummt auftreten bei Polizisten, angeblich zu ihrem eigenen Schutz. Also es handelt sich formal nicht um ein Sondergesetz, sondern um ein allgemeines Gesetz, das sozusagen die Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum außer bei bestimmten Anlässen verbietet. Außer übrigens auch bei religiösen Prozessionen, wenn es sich um sozusagen Bestandteile der traditionellen Kultur, also um katholische Prozessionen handelt, wo die Leute irgendwelche Kopfbedeckungen tragen. De facto ist es ein Einzelfallgesetz. Also ein Gesetz, was nur für eine kleine Minderheit von Angehörigen sich auf den Islam berufender Sekten gemacht hat. Und die Kritik lautet eben überwiegend, dass es einerseits der Regierung darum gehe, sozusagen einen Aufhänger zu finden, um generell die negativen Gefühle über Migranten zu mobilisieren und eben sozusagen anhand eines Beispieles, dessen wenig Leute die Burka als solche verteidigen würden, Grenzen der dominieren sollen, dann französischen Leitkultur aufzuzeigen. Das Ganze ist ja auch Bestandteil einer Kampagne, die begann mit der sogenannten Debatte über die nationale Identität im Winter 2009 und 2010, die also keine Debatte war, sondern eine Regierungskampagne mit Veranstaltungen, die von Staats wegen auf dem ganzen Staatsgebiet organisiert worden sind. Es geht jetzt weiter mit der ganzen Einwanderungs- und Islamdebatte, die von rechts, aber auch von rechts außen her geführt wird. Das heißt, man muss es auch als Bestandteil dessen betrachten. Und zum Zweiten wird eben gesagt, dass es eben auch die entsprechenden Sekten, die sehr minoritär sind, die Mehrzahl der Moslems in Frankreich haben mit der Burka nichts zu tun, diese Sekten werden eben aufgewertet und zum zentralen Problem stilisiert, wo es sich um einige Dutzend oder einige hundert Leute frankreichweit handelt. Also es gibt zwei Studien, von denen die eine besagt, es gäbe 367 Burka-Trägerinnen in Frankreich, die andere spricht von 1.900, das sind aber noch andere Formen von Gesichts- oder sonstiger Verhüllung mit drunter gefasst, die keine Burka sind. Das heißt, es handelt sich um ein äußerst minoritäres Phänomen, von dem zum Großteil auch Konvertiten, Konvertitinnen betroffen sind. Das heißt, für 300 Leute, die irgendeiner mehr oder weniger verquasten religiösen oder pseudo-religiösen Ideologie anhängen, ein Gesetz zu machen und dafür monatelang die öffentliche Debatte zu mobilisieren, das Parlament zu mobilisieren, das wird sozusagen einerseits als Bestandteil der ideologischen Immobilienmachung aufgefasst, andererseits aber eben auch als was, was eher sozusagen diese Sekten aufwertet, anstatt ihnen die sehr marginale Bedeutung zuzumessen, die ihnen in Wirklichkeit zukommt.
Das war ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura von der Radiokampagne aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP-FM findet ihr unter freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.